Lebenswege.
Harald Breyer, bin in Innsbruck geboren, lebe jetzt seit fast 30 Jahren im schönen Wien, fühle mich hier sehr wohl und komme aus einer Unternehmerfamilie. Großvater hat Fahrräder produziert, Vater hat daraus ein Handelshaus gemacht und ich habe einige Jahre dort neben dem Studium mitgearbeitet.
Wie bei vielem ändern sich dann die Lebensumstände und Herausforderungen, so auch bei Harald R. Breyer. Das R erwähnen wir einmal, es steht für Richard. Er wird es dann erklären. Gehen wir einmal gut mehr als 6 Lebensjahrzehnte zurück. Es ist die Zeit der Olympischen Winterspiele 1976 in Innsbruck. Nur 12 Jahre nach den ersten ist wieder die Tiroler Landeshauptstadt dessen Schauplatz. Vom Balkon der Wohnung sieht Harald auf den Patscherkofel.
Es war eine sehr schöne Erinnerung. Ich war damals im akademischen Gymnasium in der 3. Klasse und die 3. Klassen sind ausgewählt worden, so Luftballons aufsteigen zu lassen. Mit unten am Kartal dran und einer Adresse. Und da durften die Leute, die diesen Luftballon finden, was draufschreiben. Und ich kann mich erinnern, dass so eine meiner ersten Brieffreundschaften entstanden ist. Ich habe von einem jungen Mädchen aus Hamburg einen Brief bekommen, dass sie den Ballon aufsteigen gesehen hat bei den Olympischen Spielen, bei der Eröffnung, den offensichtlich meine Kollegen und ich da aufsteigen haben lassen.
Unvergessen der Olympiasieg Franz Klammers, der schon 5 Jahrzehnte aus ist. Harald Breyer kommt aus dem umgangssprachlich definierten Heiligen Land Tirol. Der Begriff hat historische, religiöse und politische Wurzeln. Er entstand im Jahr 1796, also vor 230 Jahren, wo sich die Tiroler Stände in einer bedrohlichen Kriegslage dem Herzen Jesu weihten, um göttlichen Beistand zu erbitten.
Meine Großmutter war die Tochter eines Gutsbesitzers in Predazzo in Italien. Ich kann mich erinnern, dass wir zur Mittagszeit oft mit ihrem Vater und mit allen Mitarbeitern am Feld waren und ihr Vater dann den Leib Polenta mit einem Zwirn durchgeschnitten hat und dann hat man ein Gebet gesprochen. Und das war sehr, sehr schön für mich. Aber wenn ich Inhalte heute hinterfrage, also was hat Gott für eine Bedeutung, was heißt Erlösung, was heißt Auferstehung, was heißt Vergebung, was heißt Sünde, dann waren das Fragen, die meine Großeltern und Eltern schlicht so nicht beantworten konnten. Da habe ich eher die Frage bekommen, frag den Religionslehrer oder frag den Pfarrer. Und deshalb waren meine Eltern halt so typisch zu Ostern, zu Weihnachten, vielleicht noch zu den Namenstagen, war man in der Heiligen Messe.
Harald wächst gut behütet auf.
Sehr geliebt und behütet. Also war ein sehr, sehr schönes Leben. Ich war everybody's darling, würde ich einmal sagen. Habe eine sehr schöne Ausbildung genießen dürfen. Die Eltern hatten relativ viel Zeit für mich. Wir waren gemeinsam am Tennisplatz. Wir waren oft wandern. Wir haben fast jeden Mittag zu Hause Mittag gegessen. War meinem Vater heilig, aus der Firma nach Hause zu kommen und mit seiner Familie zu essen. Und meine Eltern waren oft am Samstagabend tanzen oder auf Bällen oder ähnliches. Und da war ich dann bei meinen Großeltern. Und mein Großvater war für mich so eine ganz, ganz prägende Persönlichkeit. Ein absoluter Patriarch im besten Sinn des Wortes. Voll für seine Familie da. Unternehmer, Erfinder, hat den Rücktritt beim Fahrrad erfunden. Und der war damals schon so in meinem Alter heute, als ich auf die Welt kam und hatte dann einfach viel Zeit. Hat dann mit mir in Meran am Wahlweg so eine Staumauer gebaut und eine Aufrollwindel und hat mit mir gegartelt. Also einfach viel Zeit, war großartig.
Harald Breyer hat, und das ist familiär bedingt, dann mit Rädern zu tun.
In der Nachkriegszeit gab es also keine Fahrräder. Mein Großvater hat in Innsbruck in Tirol Fahrräder produziert, solange das ökonomisch sinnvoll war. Und in weiterer Folge dann die Generalvertretung für Puch-Fahrräder für Westösterreich übernommen.
Das Verhältnis zum Großvater ist ein inniges, aber mit der Technik hat es Harald nicht so.
Ich wollte zu meinem Großvater und seiner Liebe zur Technik folgend in ein naturwissenschaftliches Gymnasium gehen, stand dann mit meinem Vater als 10-jähriger Bub dort vor der Tür und irgendwie habe ich dann die Eingebung bekommen, das ist die falsche Schule. Und habe dann zum Vater gesagt, du, irgendwas sagt mir, ich würde gern in die Angerzellgasse, so hieß es damals, das war das akademische Gymnasium, neusprachlich, gehen und dort haben wir uns dann auch angemeldet. Das heißt, ich war 8 Jahre im akademischen Gymnasium, das heißt, Englisch ab der 1., Latein ab der 3., Französisch ab der 5., Italienisch als Freifach ab der 6. Und das heißt auch, ganz, ganz großartige Lehrer, die sich schon so damals mit uns jungen Menschen mit den wesentlichen Fragen des Lebens befasst haben.
In der Jugendzeit ist auch ein Würstelstand in Innsbruck ein prägender Schauplatz.
Der Ecker, das ist eine Institution. Haben Sie jemals St. Johanna mit Ragout gegessen? Das ist sowas wie eine Mischung aus Frankfurter und Debreziner. Und dazu gibt es in der Innsbrucker Altstadt, seit ich ein Kind bin, ein Senfragout und ein Schwarzbrot. Heute noch, wenn ich in Innsbruck bin oder durchfahre, komme ich nicht beim Ecker vorbei. Würstelstadl. Na, aber das zeigt schon, also wir waren in meiner Jugendzeit einfach viel unterwegs und das hat von Beziehung gelebt. Wir waren viel im Gespräch, wir haben viel diskutiert, wir waren auf den Bergen, wir sind Ski gefahren, haben viel Blödsinn gemacht, aber es war hauptsächlich Gemeinschaft.
Harald Breyer engagiert sich in der Jugend in der Teutonia.
Das war schön, ich hatte einen wirklich großartigen Deutschprofessor, der so eingeladen hat, zu der Schule, zur Mittelschulverbindung, der Schule zu kommen, die übrigens die älteste Österreichs ist. Teutonia, 1876 gegründet, also nicht schlagend, sondern eine Mittelschulverbindung, bei der alle Mitglieder per Du sind. Das heißt, sie sind auf einen Schlag unter 150, 200 Leuten, die zum Teil 50 Jahre älter sind als sie und sind mit allen per Du. Dort war auch der Direktor unserer Schule dabei, der Landtagspräsident, der Landeshauptmann, der Bürgermeister, viele Politiker, Geschäftsinhaber, Professoren etc. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, weil das eine intellektuelle Herausforderung einerseits war und andererseits viel Lebensoffenheit, Vertrauen, Freundschaft, Gespräche über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und da werden also die Chargen, sprich die Führungskräfte, werden gewählt. Ich weiß auch nicht warum, aber nach 1,5 Jahren Mitgliedschaft bin ich gefragt worden, ob ich gern das Seniorat übernehmen möchte, also den Gesamtvorsitz der Verbindung, und wurde dann als jüngster Senior, den Teutonia jemals hatte, im Alter von knapp 16 oder mit 17 in diese Funktion gewählt.
Der Großvater produziert keine Räder mehr, betreibt aber einen Großhandel für Westösterreich und möchte, dass Harald im Betrieb mitarbeitet.
Ja, also mein lieber Großvater hat einfach gesagt, arbeite in allen Stationen im Unternehmen mit. Sag mir dann, was du gern tun würdest und was aus deiner Sicht notwendig ist. Und ich habe mit 19, 20 mir das ein Jahr lang angeschaut und habe festgestellt, die Vertreter im Außendienst sind ungeführt. Und habe gesagt, du, da fehlt der Verkaufsleiter, die haben weder Ziele noch Führung. Daher auch wenig Wertschätzung, keine Motivation. Und der Großvater hat dann gesagt, dann mach du das. Das war eine Katastrophe. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Aufgabe als 20-Jähriger, 7 Leute zu führen, die im Durchschnitt zwischen 40 und 65 sind. Das hat also gar nicht funktioniert. Ich habe versucht, denen was zu sagen, was ich wahrscheinlich selbst gar nicht gewusst habe. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass Führung in Wirklichkeit heißt, Menschen zu lieben.
Der Lauf der Dinge im Leben ist so, dass es, je älter man wird, es auch öfter Abschied nehmen heißt. Von den geliebten Menschen der Familie, den Großeltern und den Eltern. Harald Breyers Vater verstarb vor 6 Jahren, seine Mutter vor 13. Auf das Thema Abschied nehmen werden wir noch näher kommen. Für Harald geht es in seinem Lebensweg einmal ins sehr Private.
Ich habe einerseits gesehen, dass das Führen eines Fahrradgroßhandels nicht das ist, wofür ich meine Ausbildung gemacht habe. Es hat mir einfach wenig interessiert. Und andererseits habe ich mich verliebt in eine etwas ältere Frau, die selbst ein Kind in die Ehe mitgebracht hat. Und das war so gar nicht im Sinne meiner Eltern, die gemeint haben, nach Innsbruck kommt uns diese Frau nicht. Worauf ich gesagt habe, gut, dann verlasse ich Innsbruck. Und so war es dann auch. Ja, das war zuerst Wien, dann war es eine Zeitl Boston, USA. Und dann waren es 10 Jahre Salzburg und dann wieder Wien.
7 Jahre hält die Ehe. Später geht es für ihn in die weite Welt hinaus.
Also ich habe 1990 ein Beratungsunternehmen gegründet, habe das große Glück gehabt, dass der Dr. Rainer Buchner in Salzburg an der Uni ein lieber Freund von mir war und er hat damals gerade so das systemische Denken in die Beratung gebracht. Maturana Varela, Baum der Erkenntnis, Heinz von Förster, also all das, was heute als systemisches Gedankenbild bekannt ist. Und ich habe einfach an seiner Seite 3 Jahre lang als Berater arbeiten dürfen und habe das so intus erlebt. Also wie kann man mit systemischen Interventionen Kultur beeinflussen, Führung neu denken, Unternehmen wirklich besser machen. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Und daraus ist dann mein Unternehmen entstanden, das es heute noch sehr erfolgreich gibt. Und das einfach Mitarbeiterbefragungen für weltweit agierende Unternehmungen gemacht hat. Und das habe ich 16 Jahre lang gemacht und aufgebaut. Also das Unternehmen, das ich damals gegründet habe, wurde immer vom Eigentümer oder Vorstand oder Geschäftsführer beauftragt. Und im Wesentlichen ging es um die Frage, herauszufinden, was das Unternehmen tun kann, damit die Menschen dort mit mehr Engagement arbeiten. Und mehr Engagement heißt immer auch mehr Wertschätzung und heißt immer auch Führung und Kommunikation.
Das ist genau der Punkt, fehlende Kommunikation.
Es ist fast immer so. Aber schmerzlich erlebt habe ich das in Mexiko, wo ich für einen schwedischen Konzern war und das Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung präsentiert habe. Und ich habe schon gemerkt, dass mich die Führungskräfte alle sehr merkwürdig anschauen nach der Präsentation. Der Werksleiter hat mich dann zum Abendessen eingeladen und hat mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Ihre Analyse war perfekt, aber das Problem ist ein ganz anderes. Unsere Top-Führungskräfte werden von einer Dame ernannt, das ist die Personalchefin. Das ist aber seit 5 Jahren die Geliebte des Generaldirektors. Und das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, unsere Analysen können sehr valide und reliabel und wunderschön sein, aber wir können manche Dinge nicht messen, die aber wahrscheinlich entscheidender sind als das, was wir messen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich suche was Sinnvolleres.
Eines ist der Weg zum Glauben für Harald Breyer.
Ich würde eher sagen, ich habe für mich den Glauben entdeckt, als meine Tochter und mein Sohn auf die Welt kamen, 97 und 2001. Und als ich mit meiner damaligen Frau in Wien, in der englisch sprechenden Gemeinde, römisch-katholisch, war, da war ein Schwarzafrikaner, Patrick Nevorgo, der großartige Messen gemacht hat und die Teilnehmer waren viele Leute von der UNO-City, Messe war englisch. Und dort bin ich das erste Mal 1999 gebeten worden, ob ich Kommunionhelfer und Lektor bin. Und das habe ich dann etliche Jahre gemacht. Und ich habe in dieser Gemeinschaft erleben dürfen, wie schön es ist, unter Menschen zu sein, die ähnlich denken. Und ich habe einfach die Liebe Gottes das erste Mal gespürt, vertreten durch die Menschen in der Gemeinde.
Die Kinder entstammen der zweiten Ehe.
Ich war mit meiner zweiten Ehefrau 20 Jahre verheiratet. In dieser Ehe sind 2 wunderbare Kinder entstanden, die wir auch begleiten durften. Und meine Frau hat mich kurz vor meinem 50. Geburtstag damit konfrontiert, dass es einen anderen Mann gibt und dass wir miteinander reden müssen. Und wir haben das sehr, sehr liebevoll getan, über ein Jahr lang, und haben wirklich gute Lösungen gefunden, sowohl für sie als auch für unsere Kinder. Und ich bin ja gar nicht böse, denn ich hätte mich damals selbst wahrscheinlich auch verlassen. Also ich war alles andere als ein guter Vater und Mensch. Da war viel Alkohol im Spiel, da war sehr viel Fokus auf den Betrieb im Spiel, Vernachlässigung der Familie, schlechte Kommunikation. Also sie hatte recht, ich hätte mich auch verlassen.
Der Alkohol seinerzeit ist ein Wecker für ihn.
Ja, das war ein lauter Weckruf und zugleich auch ein noch einmal neu Besinnen auf dein Körper ist ein Tempel Gottes. Was machst du da eigentlich? Du ruinierst gerade das, was dir von Gott geschenkt wurde. Überleg dir das einmal. Und das habe ich mir dann sehr gut überlegt. Und dann kam 2019 dazu, dass ich mit einer Wirtschaftsdelegation in Kiew war Und als ich zum Rückflug einchecken wollte, erinnere ich mich nur, dass ich einer Uniformierten in die Hände gefallen bin und in der Intensivstation eines Krankenhauses wieder aufgewacht bin. Wo mir dann um 3 in der Früh der Chefchirurg in schlechtem Englisch erklärt hat, "You have a tumor. Operation now or tomorrow dead." Und ich habe nur gesehen, dass er eine Benediktus-Medaille trägt. Und ich habe irgendwie gespürt, der Mann meint es mir gut. Und habe einfach gesagt, Operation now. Ne? Und der ist dann irgendwie bei mir am Bett gestanden oder kam in der Früh wieder, ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls um 8 Uhr aufgewacht aus der Narkose. Und der hat mich mit den Worten begrüßt, "You are not in heaven. Operation was successful. Good morning." Ja, und das war für mich sowas wie ein zweiter Geburtstag.
Harald Breyer hat das Glück, sich erneut zu verlieben und dass dies auch erwidert wird.
Meine dritte Frau habe ich kennengelernt, als ich am Weg nach Venedig war, beim Einchecken in Wien am Airport in Schwechat. Sie musste auch nach Venedig, weil sie für eine Firma in Vicenza gearbeitet hat. Und ich war am Weg nach Venedig, weil ich mir die neu renovierte KDI Ferrari anschauen wollte und eine Jugendfreundin dort treffen wollte. Das war im Oktober 2018. Ja, sie war damals als Übersetzerin dabei bei dieser Reise. Aber da kannten wir uns schon ein Jahr. Und sie hat es mir wahrscheinlich auch ermöglicht, dass die Kommunikation zum Krankenhauspersonal eine gute war, auch mit den österreichischen Ärzten. Denn das war ja eine Notoperation, war ja völlig nichts bekannt vorher. Ich habe in Österreich 3 Monate vorher noch eine Koloskopie gemacht, die war ohne Befund. Die Julia hat mich dann auch begleitet auf dem Rückflug mit der ärztlichen Flugambulanz von Kiew. Das war am 10. Dezember 2019, 2 Tage nach der Operation. Und wir haben dann am 3. April 2020 geheiratet in Mautern bei Göttweig. Und in der Hochzeit der Corona-Zeit. Wir waren genau zu dritt, die Standesbeamtin Julia und ich.
Etwas mehr als 20 Jahre beträgt der Altersunterschied beider.
Was heißt das? Es heißt einfach, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge klar auszusprechen. Ich habe die Julia geheiratet, weil überhaupt nicht klar war, ob ich dieses Jahr 2020 überleben werde. Weil ich aber wollte, dass sie die Möglichkeit hat, in Österreich zu bleiben, hier Fuß zu fassen. Und ich habe ja ganz klar, schon als wir uns kennengelernt haben, gesagt, liebe Julia, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Mittlerweile wissen wir, dass ich sie liebe und sie mich. Aber du bist völlig frei. Wenn du jemanden kennenlernst, der jünger ist und zu dir passt, mit dem du noch Kinder haben kannst und glücklich werden kannst, dann bitte sag mir das, vor du mich betrügst. Dann werden wir eine gute Lösung finden. Und im Lösungen finden war ich ja aus meiner zweiten Ehe schon geschult. Wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl. Wir lassen uns beide sehr viel Freiheit. Aber wir ticken in vielen Dingen sehr ähnlich. Wir haben viel Spaß miteinander. Und ich denke, was uns verbindet, ist ein hohes Maß an Dankbarkeit für das, was ist.
Dankbarkeit für das, was ist. Das gilt natürlich auch im Leben für das, was war. Harald Breyer begleitet Menschen in wichtigen Übergängen. Er ist ein Brückenbauer zwischen Menschen, Kulturen und Generationen. Und er ist dankbar für jeden Moment, der ihm geschenkt wird. Man merkt das auch im Gespräch mit ihm, strahlt immer Positives aus, auch wenn die Themen des manchen nicht so sind. Diese Fähigkeit hat ihn auch in den Bereich der Trauerbegleitung geführt. Breyer ist seit 3 Jahren Trauerredner. Zum Ursprung dessen sagt er:
Es war die, wenn Sie so wollen, die Spätfolge meines zweiten Geburtstags, also meiner Krebsoperation in Kiew, wo ich mich mit dem Thema eigener Tod, Leid, aber auch Überleben, Genesung, Trauer aus Betroffenheit einfach intensiv auseinandergesetzt habe. Also im Sinne von, was wäre wenn? Nicht? Was wäre, wenn ich nicht überlebt hätte? Wie ging es der Julia dann jetzt und so? Und dann bin ich einfach von einigen meiner Coaching-Kunden gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, die Trauerrede zu halten, weil die Mutter verstorben ist oder bei einem, weil sein 17-jähriger Sohn verunglückt ist, er war damals 50 und wir also im Coaching diesen Verlust schon sehr schön aufgearbeitet haben oder angesprochen haben. Und das ist dann immer mehr geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte gern wissen, wie das ein professioneller Bestatter sieht. wie Bestatter mit dem Thema Trauerrede umgehen. Und deswegen bin ich dann ein halbes Jahr bei Himmelblau gewesen, dort die Geschäftsleitung begleiten dürfen, beraten dürfen. Business Development war die offizielle Funktion und habe dort unheimlich viel gelernt. Also was ist eine Bestattung für einen Bestatter? Überhaupt nichts Feierliches, sondern ein völlig einfacher logistischer Ablauf, bei dem es möglichst wenig Probleme geben soll. Und ob der Verstorbene dabei getröstet wird oder nicht und ob der Trauerredner gut ist oder schlecht, ist für einen Bestatter sehr irrelevant.
Unter trauerredner.wien gibt es den Kontakt zu Harald Breyer.
Also heute, 3 Jahre nach meiner ersten Zusammenarbeit mit Bestattern, ist es so, dass ich jede Woche von Privatpersonen direkt gebucht werde. Warum nicht von Bestattern? Weil ich sehr schwer einordnenbar bin. Also bei mir findet eine Trauerfeier so statt, wie sie für die Trauerfamilie am besten passt. Soll heißen, ich spreche mit den Leuten mehrere Stunden im Vorhinein. Und manchmal kommt raus, die Ehefrau möchte selbst eine Rede halten. Und die Wildener Sängerknaben, ein paar davon sind in Wien, sollen als Musiker auftreten. Und das Ganze soll ein fröhliches Fest werden, weil wir an die Auferstehung glauben. Und dann kommt raus, dass jemand sagt, ich war ein Wagner-Fan. Herr Breyer, halten Sie bitte eine tolle Rede auf meinen verstorbenen Mann, ansonsten spielen wir nur Wagner, Rituale gibt es keine. Der Dritte im Bunde sagt, meine liebe Frau ist verstorben. Wir haben überhaupt nichts mit der Kirche am Hut, aber wir suchen jemanden, der sie einsegnet. Es soll Weihrauch geben, es soll Weihwasser geben, es soll ein gemeinsames Gebet geben. Und all das ist einfach möglich und kommt bei den Leuten sehr, sehr gut an. Bestatter haben damit weniger Freude, weil es nicht der immer gleiche Ablauf ist. Das braucht also Flexibilität beim Bestatter.
Was braucht es, um das zu machen?
Ich glaube, durch Betroffenheit. Also ich bemühe mich, bei jedem Trauerfall für die Trauernden die Liebe Gottes spürbar werden zu lassen. Das ist als erstes einmal, glaube ich, dadurch möglich, dass man in aller Demut und Bescheidenheit ein offenes Ohr hat und zuhört. Und dann mit den Menschen das tut, was ihnen gut tut. Und das kann von wir beten miteinander bis hin zu wir schreiben uns, wir feilen gemeinsam an einer Trauerrede, wir denken an den Verstorbenen und malen ein Bild, laden die Kinder zu einem Gespräch in der ganzen Familie ein und tauschen aus, was erinnerungswürdig und schön war, bis hin zur Frage, ist die Zeit schon reif, jetzt zu überlegen, ob es irgendwann einmal vielleicht einen neuen Partner, eine neue Partnerin geben kann? Also ganz unterschiedliche Wege. Geprägt von der Sehnsucht, dass die Menschen spüren, sie sind von Gott geliebt.
Harald Breyer hat und nimmt sich Zeit dafür. Sein Unternehmen hat er vor mehr als einem Jahrzehnt abgegeben.
Ich habe mein Unternehmen zu meinem 50. Geburtstag verkauft. Das war immer schon so angekündigt, schon bei der Gründung. Mache seither nur mehr die Beratung und Begleitung von Einzelpersonen. Habe noch einige ganz, ganz wenige Firmenkundenaufträge. Aber bei den Einzelpersonen geht es immer um Veränderung. Also entweder ich wurde verlassen oder ich wurde gekündigt oder ich habe eine neue Gründung. Also irgendwas ändert sich massiv. Und Tod ist die größte Veränderung für einen Partner, für eine Familie. Und ich mache es so, dass ich maximal einen Todesfall pro Woche begleite. Viele, viele Trauerredner begleiten 3-4 Fälle pro Tag. Das ist aber auch der Unterschied zwischen einem Trauerredner und mir. Ich sehe mich als Einsegner. Also meine wirkliche Tätigkeit ist, für die Menschen da zu sein, gut zuzuhören und ihnen den Segen Gottes zuzusprechen. Damit ist gemeint, ihnen Hoffnung zuzusprechen, aber auch Hoffnung erleben zu lassen. Und manchmal ist es nur eine stille Umarmung beim ersten Gespräch. Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann beginnen die Leute zu erzählen. Und allein diese Erzählungen geben den Leuten bereits Freude und Zuversicht. Was ich dann am Grab sage, ist eigentlich gar nicht mehr relevant. Also ich mache eine Trauerrede pro Woche. Ich habe einige Kunden, die als Coaching-Kunden seit Jahren zu mir kommen. Und bei den Bestattungen ist es so, dass ich kein Honorar habe. Also es passiert manchmal, dass jemand sehr viel Geld mir einfach da lässt. Und es passiert manchmal, dass jemand gar nichts bezahlen kann. Aber darum geht es überhaupt nicht. Mir ist wichtig, dass die Leute sich geborgen fühlen.
Wer Harald Breyer wahrnehmen möchte, hat jeden Sonntag im Wiener Stephansdom dazu Gelegenheit.
Ja, ich habe das große Glück, dass ich trotz meiner Vita, trotz meines Wiederverheiratetseins, jeden Sonntag um 12 Uhr als Lektor und Kommunionhelfer im Stephansdom dienen darf. Das ist eine Gnade und überhaupt nicht gewöhnlich. Und ich bin für die Menschen einfach gern da. Sie brauchen mich nur anzurufen. Ich nehme mir gern Zeit, besuche sie oder wir treffen uns irgendwo. Und wir nehmen uns Zeit füreinander und das tut den Menschen sehr gut.
Jetzt ist der Tod von fremden Menschen, mit dem man erst durch die Beschäftigung mit den Angehörigen in Kontakt kommt, das eine. Aber wie ist dieser im persönlichen Bereich? Bewegend ist dazu der Tod von Harald Breyers Großvater Richard.
Also mein Großvater Richard und deshalb ja auch mein zweiter Nachname Richard, das war für mich eine sehr, sehr prägende Persönlichkeit. Der ist mit 97 verstorben, als Ältester in seinem Wohnkretzel. Und der hat mit 95 noch seinen Apfelbaum im Garten gejätet und war geistig voll da. Und er hat von Religion und Kirche und Glaube gar nichts gehalten. Übrigens auch von Medikamenten nicht. Er ging also weder in die Kirche, noch hat er gebetet, noch hat er Medikamente genommen. Er ist aber 97 Jahre alt geworden. Und ich war mit meiner zweiten Ehefrau 1995, kurz vor der Hochzeitsreise, bei ihm im Sanatorium in Hochrom. Dort war er seit 2 Wochen. Wir haben in Salzburg gelebt. Und als wir so an sein Bett herantreten, hat er meine Frau und mich an der Hand gehalten und hat uns angeschaut und hat gesagt, seid ihr jetzt glücklich miteinander? Und wir haben beide gesagt, ja, Opa. Worauf er gemeint hat, schön, dann kann ich ja jetzt gehen. Und dann hat er meine Hand gehalten und hat gesagt, aber weißt du, was ich noch tun möchte? Ich möchte mit dir ein Vaterunser beten, das haben wir nie getan. Und ich habe in 30 Jahren bei meinem Großvater nie ein Vaterunser gebetet, außer an diesem Tag. Und ich habe ihm dann ein Kreuzerl auf die Stirn gezeichnet und er hat das Gleiche bei mir getan. Ja, und wenige Stunden später ist er friedlich eingeschlafen. Also immer dann, wenn ich an meinen Großvater denke, dann ist die Seele meines Großvaters bei mir. Und insofern können wir alle also die Seele eines Menschen zu uns rufen, indem wir an sie denken. Und den Schritt dann zu denken, nach christlichem Glauben, dass wir in Gottes Zeit uns auch körperlich wieder umarmen können, der Schritt ist gar nicht mehr so weit. Und ich merke halt in meinen Trauergesprächen, Begräbnissen, wenn ich das mit den Leuten so bespreche, nicht als Prediger, das bringt gar nichts, sondern mit ihnen bespreche, Dann gibt es auch noch Tränen, aber es werden manchmal sogar Freudentränen, Hoffnungstränen, wenn Sie so wollen.
Lebenswege.